Hallo, guten Tag. Ich grüße wieder aus dem FF. Wir sind mal wieder, haben es mal wieder geschafft, uns hier zusammenzufinden. Wir sind glücklich, wir sind froh und wir sind, haben uns ein Thema und zwei Fragen zurechtgelegt. Bei mir sind wie immer Clara und Johannes. Und
hallo.
Ja.
Hallo.
Unsere heutige Folge wird zum Thema Glück im Unglück sein.
Oh.
Und falls ihr nicht zum ersten Mal zuhört, könnt ihr auch eventuell, wenn ihr mal Lust habt oder eine Idee habt oder eine Frage habt, die ihr schon immer beantwortet haben wolltet, Fragen einschicken. Die Adresse ist zusammen von uns aus dem FF, das ist quasi ein halber Satz, @gmail.com. Von uns aus dem FF ist nicht groß und klein sensitiv. Das heißt, man kann es auch groß und klein schreiben, wenn man möchte, aber man kann auch alles klein schreiben. Und FF wird EFFEFF geschrieben. Nur, damit auch jeder Bescheid weiß.
Wow.
Es ist, ja, aus dem
Toll.
FF. Und genau, Glück im Unglück. Gleich werden wir zwei die Fragen stellen. Und dazu werden dann Antworten improvisiert. Clara und Johannes werden so tun, als wären sie Experten. Beziehungsweise mischen wir wieder danach. Oder bin ich heute die ganze Zeit Moderatis?
Ich glaube, du bist Moderatis. Wir haben jetzt doch so eine Kontinuität drin. Das
genau.
Soll cool sein.
Okay, dann ziehen wir das so durch. Aber ich werde versuchen, meine Rolle als Moderator möglichst aktiv zu gestalten und ein bisschen mitzumischen und so zu tun, als hätte ich irgendwie Wissen aus dem Hinterkopf oder auf dem Blatt mir niedergeschrieben. Das heißt, wir werden eigentlich alle zusammen improvisieren. Und ja, aber kurz eine kleine Vorstellungsrunde beziehungsweise eine kleine Assoziationsrunde. Glück im Unglück, fällt euch dazu was ein?
Ja, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen mein Lebensmotto, ich weiß nicht. Also ich hatte mal einen Urlaub mit einer Freundin, den haben wir tatsächlich damit dann so eine kleine Geschichte drüber, also ich eine kleine Geschichte drüber geschrieben, die so den Titel Glück im Unglück hatte. Irgendwie, wir waren in Amsterdam und es war so ein richtiges Auf und Ab. Also wir haben, irgendwie waren wir irgendwo und haben keine Tickets mehr bekommen, aber dann in der letzten Sekunde doch. Dann waren wir feiern und es war richtig toll, aber dann wurden unsere Fahrräder abgeschleppt, weil sie falsch geparkt waren. Ich weiß nicht. Ich wusste nicht, dass das geht, aber es ging. Und dann haben wir aber jemanden kennengelernt, der unsere Fahrräder dann mit uns abgeholt hat. Das war auch noch am Arsch der Welt. Also wir mussten dann mit den Fahrrädern zurückradeln am Rande einer Autobahn. Das war sehr dramatisch. Oh. Und dann sind wir irgendwie auf der Rückfahrt in den falschen Zug eingestiegen, haben es aber in der letzten Sekunde gemerkt.
Wo genau war
ein Glück im Unglück-Urlaub.
Glück? Glück war, weil es spaßig war einfach.
Ja, weil Spaß, eigentlich schon. Ja,
ja. Es klingt so ein bisschen wie so ein Abenteuer.
Ja.
Und ich meine, in letzter Sekunde, genau, ihr habt quasi vor dem absoluten Unglück immer noch bemerkt, dass es noch die Kurve gekriegt. Ich verstehe,
ich verstehe. Und ich glaube, es war noch so, dass wir fürs Abschleppen nicht zahlen mussten oder so, weil wir gerade noch die Zeit richtig gesehen hatten. Irgendwie sowas. Aber vielleicht ist es auch erfunden, bin ich sicher.
Ist auch okay. Wir sind hier nicht wahrheitsgebunden. Okay.
Ich denke mir bei Glück im Unglück irgendwie oft, dass ich das Gefühl habe, dass Leute dieses Sprichwort nicht so richtig wortbedeutend benutzen. Weil ich mir immer so denke, zum Beispiel das, was du gerade erzählt hast, würde ich sagen, ist so eine klassische Geschichte, die man bei Glück im Unglück hört. Aber dann denke ich mir immer so, ist ja eigentlich eher Glück vorm Unglück.
Andersrum.
Naja, nee, du hast, beziehungsweise, oder Unglück. Aber so richtig ein Unglück ist ja irgendwie dann, wobei eure Fahrräder wurden abgeschleppt, das ist tatsächlich unglücklich. Da passt's. Mhm. Aber irgendwie oft, finde ich, sind Leute so, wenn sie sagen, Glück im Unglück gehabt, dann ist es so, ja, keine Ahnung, ich wäre fast da und da falsch abgebogen, aber dann habe ich es doch nicht gemacht, weil es mir noch eingefallen ist. Und ich denke mir so, ja, aber dann ist ja gar nichts passiert. Woran ich immer denken muss, war, da war ich irgendwie in der Straßenbahn, nee, in der U-Bahn und es wurde kontrolliert und ich hatte vergessen, mir eine Fahrkarte zu kaufen, weil das war halt gerade Anfang der Semesterferien und da zählt das Ticket nicht mehr. Und dann habe ich so richtig, weil ich es vergessen hatte, so richtig laut gesagt, oh fuck! Und der Kontrolleur, der kontrolliert hat, hat es halt gehört und hat mich so angeguckt und hat sich so zu mir vorgearbeitet. Und direkt im Vierer vor mir hatte ein Mädchen keine Fahrkarte. Und der Kontrolleur hat sie dann mit nach draußen genommen und hat auf dem Weg nach draußen hat er mir so zugezwinkert. Da dachte ich mir auch, das war wirklich Glück im Unglück für mich, dass sie keine Fahrkarte hat. Das war wirklich
Glück im Unglück.
Ja. Wobei, das ist natürlich dann wieder so eine typische Glück im Unglück-Geschichte, wie du gerade gesagt hast, dass das Unglück nicht wirklich passiert ist. Es hat sich nur angekündigt und dann ist es doch nicht passiert. Ja, das heißt, es ist eigentlich nur Glück.
Nee, aber das Unglück war ja eigentlich, dass ich vergessen hatte, eine Fahrkarte zu kaufen. Und das Glück war dann, dass ich nicht kontrolliert wurde.
Aber ja, das kommt natürlich oft, das stimmt schon, dass man oft dann das nicht so richtig sagen kann, weil das Unglück gab es oft nicht, weil man sozusagen die Definition Glück im Unglück heißt, man hat das Unglück eigentlich abgewendet. Und deswegen ist es vielleicht schwer, das ist das,
schon,
was du meinst.
Genau, schon irgendwie so ein richtiger Fail sein und dann hast du aber da drinnen irgendwie noch so irgendwie Glück drin.
Und du, Bene?
Ich überlege, ich habe bestimmt eine Anekdote zu Glück im Unglück, die da perfekt passen würde. Und ich meine, jetzt habe ich mir das Thema auch ausgesucht, aber ich habe mir da im Vorhinein natürlich keine Gedanken zugemacht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es mir sicher häufiger passiert ist, beziehungsweise vielleicht bin ich dann auch jemand, der sich dann lieber ans Glück erinnert, nicht wahr? Und dann habe ich einfach nur, ich bin ein glücklicher Mensch. Ja. So viel zum Glück im Unglück. Und dann wollen wir auch gleich rübergehen und steigen jetzt aus der kleinen Assoziationsrunde in die fiktive Welt der falschen Fakten. Mit anderen Worten, wir steigen jetzt ins FF ein und dafür spielt jetzt gleich unser Jingle. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendwas einwerfen?
Nein.
Okay, ja, nur, dass es frei improvisiert ist und dementsprechend könnt ihr uns da nicht beim Wort nehmen. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Ah ja, genau. Und nehmt uns nicht beim Wort, vertraut uns nicht, aber habt trotzdem Spaß dabei.
Und sorry, weil wir wissen auch nicht, was jetzt kommt.
Genau. So, das war die Und meine Frage für die zwei Experten, Johannes und Clara, Clara und Johannes, ist heute von quasi biblischen bis vorbiblischen Ausmaßes. Wer warf den ersten Stein?
Oh.
Wer warf den ersten Stein, ist die Frage. Und da seid ihr Experten für, wurde mir gesagt, deshalb habe ich euch eingeladen. Ich hoffe, das stimmt.
Expertixi.
Expertixi, genau. Hier kein generischer Maskulin in unserer Sendung. Und genau, wer warf den ersten Stein? Ich habe da natürlich auch ein paar Hintergrundinfos, die ich vielleicht hin und wieder zu einstreuen werde, wenn ich das Gefühl habe, das ist der richtige Zeitpunkt. Aber ihr könnt gerne, ihr habt das Wort, los geht's.
Ja, also um es natürlich erstmal kurz zu machen, Santana war ihr Name. Sie warf den ersten Stein. Mhm. Damit ist das natürlich noch nicht vorbei, weil wieso warf sie diesen Stein? Das werden wir jetzt natürlich noch ein bisschen erläutern. Ja. Aber Santana war eine Frau, die früher gelebt hat, eben natürlich. Mhm. muss man das jetzt auch nicht geografisch lokalisieren.
Das war in der Steinzeit.
Ja, genau. Natürlich.
Vielleicht sogar namensgebend. Also namensgebend.
Mhm. Ja.
Ja, genau, in der Steinzeit. Und sie war tatsächlich gerade für damalige Verhältnisse eine sehr, ich sag mal, selbstbewusste, selbstständige Frau und zeichnete sich tatsächlich dadurch aus, dass in der Steinzeit war ja die Rollenverteilung recht klar, die Männer gingen jagen und die Frauen gingen sammeln und Santana war tatsächlich sehr angepisst davon. Also die war immer sehr unglücklich beim Sammeln, was auch damit zusammenhing, sie war farbenblind, das heißt, sie konnte die Bären nicht so richtig voneinander unterscheiden, das führte auch zu einigen Todesfällen in der Familie. Und trotzdem schickten alle sie weiter in den Wald. Und sie hat immer gesagt, Leute, Johannes. Ja.
Entschuldigung. Mach weiter. Das ist wundervoll.
Kein Problem. Sie hat regelmäßig bei den Familiensitzungen gesagt, dass sie das nicht mehr machen möchte, weil sie auch die Leute in Gefahr bringt und so weiter. Und das Familienoberhaupt damals, der Markus, der war sehr traditionell und er hat darauf bestanden, dass diese Rollenverteilungen weitergehen. Und hat gesagt, nein, Santana, du musst weiter sammeln. So, Johannes, du hast dich schon so köstlich amüsiert.
Warte kurz.
Genau, wir sind an der Stelle, wo Santana quasi auf den Tisch haut, sagt, Entschuldigung, ich bin farbenblind, ich will bitte nicht mehr weitersammeln.
Das ist jetzt natürlich problematisch gewesen, denn die werten Zuhörixi können sich vorstellen, in der Steinzeit gab es das Konzept der Farbenblindheit jetzt noch nicht so ausdifferenziert. Santana hat sozusagen auf den Tisch gehauen und gesagt, Leute, ich will nicht weiter diese Beeren sammeln gehen, weil ich kann die nicht, ich verstehe nicht, wieso ich das immer falsch mache. Woran macht ihr das denn fest? Und Markus, das Oberhaupt, und auch der restliche Clan hat ehrlicherweise gedacht, Santana ist einfach nur faul und hat keinen Bock, das irgendwie zu differenzieren, weil sie wussten, haben nicht gecheckt, dass es für sie natürlich anders aussieht. Es gab auch böse Stimmen, böse Zungen, die behauptet haben, sie macht es bereitwillig. Sie ist sozusagen da irgendwie hart am Werk, die Leute zu vergiften. Zum Beispiel die Monika, die war da eine ganz, ganz vehemente Gegnerin, denn die Santana hatte ihre gesamte Familie vergiftet, aus Versehen. aber genau, den Mann und die 15 Kinder, allesamt mit Beeren vergiftet. Und deswegen war die Monika nicht so...
Das war ein Mittagessen, das war blöd.
Genau. Das war Rebhuhn gefüllt mit Waldbeeren. Und ja, die Waldbeeren, wie gesagt. Das war unglücklich. Monika und Santana hätten beste Freundin sein können, aber so wurde da natürlich...
Waren sie auch zu diesem Zeitpunkt?
Ja. Davor, genau, ja. Ja, genau, das war auch ein kleines Drama. Naja, die Monika auf jeden Fall war nicht so ein Fan. Santana tat es natürlich schon leid, aber sie hat dann halt auch oft, sie war vielleicht auch so ein bisschen so eine Schroffe, so ein bisschen Tough Love. Sie hat dann halt auch öfter gesagt, naja, ich hab's ja gesagt. Also ich weiß nicht, warum ihr mich noch schickt. Genau, ja. der Markus war da vehement. Wahrscheinlich aber auch, weil das war natürlich auch keine Zeit, das war halt die Steinzeit. Und da gab es eben klare Regeln. Und wenn man da anfängt, eine Person nicht mehr sammeln zu lassen, wo kommt man da hin? Was ist der nächste Schritt? Ne? Also keine Ahnung.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ganz kurz natürlich, es gab vielleicht, das ist jetzt historisch natürlich in diesem Stamm belegt, dass die Männer gejagt haben, die Frauen gesammelt. Aber die Stämme hatten ja unter anderem zu anderen Stämmen jetzt nicht so viel Kontakt, sodass hier quasi ein kultureller Austausch stattfindet zu Sachen, die anders organisiert wären, können, hätten, sein, wären, gewesen. Genau, deshalb sind wir in dem Szenario quasi hängen geblieben, dass der Markus sagt, die Männer jagen nur, die Frauen sammeln nur und die arme Santana vergiftet weiter die Familie von der Monika.
Genau. Naja, nicht mehr von der Monika. Von der Familie war nichts mehr übrig. Die waren tatsächlich alle
außer alles schon weg, ja.
Die war gerade auf Toilette und dann war nichts mehr übrig vom Essen. Ja. Und dann, ja.
Genau. Nahm das Drama seinen Lauf.
Im Laufe der Nacht waren dann nach und nach erst die Susi, dann der Meinhard, dann die Petra. Das
war
alle nacheinander.
Genau. Genau. Ja, so. Und wir befinden uns jetzt eben in dieser Diskussion zwischen den beiden. Da entbrannte eine hitzige Diskussion. Und erstmal passierte sozusagen gar nichts. Also Markus hat entschieden, ne, wir machen das weiter so. Und ganz so mutig war Santana noch nicht, weil Santana sich gedacht hat, okay, ich meine, ich kann jetzt ja einfach mal so tun, als würde ich dem sozusagen also zustimmen und dann mal gucken, was ihr davon habt. So. Und hat dann eines Nachts beschlossen, jetzt mal ihren ganz eigenen Plan zu machen und sich dem mal so ein bisschen zu widersetzen und hat sich gedacht, so, ich mache jetzt mal was, das habe ich davor noch nie gemacht. Ich gehe jetzt nachts raus aufs Feld, nicht in den Wald. So. Sie hat gedacht, sie geht jetzt mal aufs Feld und ist halt so rumspaziert und hat sich ein Gewehr mitgenommen von einem der Männer, der sich gedacht hat, okay, ich gucke jetzt mal, vielleicht probiere ich das mal aus. Ne? Und ist halt mit dem Gewehr. Das war
an dieser Stelle sehr kurz Gewehr gesagt. An der Stelle, ja.
Eine Steinschleuder, das haben die damals Gewehr genannt.
Ja, ja genau, natürlich eine Steinschleuder.
Ja.
Damit ist sie los. Sie hat, ja, sie war eine optimistische, deswegen hat sie das Gewehr genannt. Und ja, genau. So. Und ist damit losgezogen in der Nacht und wollte halt eben eigentlich Rehe und was ist da auch immer für Tiere, ich möchte jetzt nicht schon wieder eine Falschinformation, also da waren, hätte es Tiere gegeben, die sie hätte erschlagen können. Ist aber, das alles ist nicht passiert, weil sie nämlich tatsächlich mitten auf diesem Feld über etwas gestolpert ist. Also es war so ein kleiner Hügel, ein Stein, ein größerer Stein. Es wirkte erst wie ein Hügel, aber es war ein Stein. Und sie merkte, der war sehr groß und der war gleichzeitig lose. Und sie hat den so ein bisschen beiseite geschoben. Und da war tatsächlich ein Loch in der Erde, offensichtlich überdeckt von diesem Stein. Sie dachte sich, okay, was ist das? Das will ich mir mal angucken. Und Johannes kann uns erzählen, was sie da gesehen hat.
Ja, sehr gerne. Und zwar unter diesem Stein, unter diesem größeren, da führte ein Tunnel nach unten. Der war jetzt nicht riesengroß, aber auf jeden Fall so groß, dass sie da reingepasst hat. Und Santana...
Mit ihrem Gewehr.
Ja, genau. Santana war natürlich jetzt, wie gesagt, die war eher eine Macherin, eine Entdeckerin. Die war ihrer Zeit sozusagen ein bisschen auch voraus, wobei wir da jetzt nicht die anderen Frauen der Steinzeit in Vergessenheit geraten lassen wollen. Da kommen bestimmt noch einige berühmte Namen in unseren weiteren Interviews zur Sprache. Aber das war jetzt eben Santanas Stunde. Und sie hat sich gedacht, okay, ich sammle hier vom Rand jetzt mal noch ein paar Steine auf, weil ich brauche ja Munition für mein Gewehr. Dann wage ich mich da mal in diese Höhle, weil wer weiß, was da unten ist. Aber definitiv, wenn ich da irgendwie was Interessantes entdecke, dann ist es für mich der Beweis, dass ich, dass wir Frauen auch in der Steinzeit nicht nur zum Sammeln von unserem Clan rausgeschickt werden sollen, sondern auch zum Entdecken und zum Kämpfen. Da hat sie sich jetzt ein paar Steine gegriffen hier vom Höhlenrand. Was sie jetzt natürlich nicht sehen konnte, war, weil sie ja farbenblind ist, dass sie gar keine Steine gegriffen hat, sondern wieder mal giftige Bären. Man möchte auch meinen, dass sie und giftige Bären irgendwie miteinander verbunden waren. Vielleicht gab es da irgendeine magische Verknüpfung, Fluch, was weiß ich. Ja. Auf jeden Fall hat sie giftige Bären statt Steinen eingepackt für ihr Gewehr. Und genau, dann machte sie sich auf in dieses Loch. Es war zuerst mal etwas schlibberig schleimig, weil es war so ein schlammiges Loch. Aber sie gelangte da eigentlich relativ gut durch. Und dann ging es nach unten, 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 nach unten. Und irgendwann kam sie dann in einen etwas breiteren Teil. Und da war schon tatsächlich da blieb ihr schon die Sprache so ein bisschen weg, weil das war auf einmal ganz schön ausgeleuchtet mit so natürlich leuchtendem, fluoreszierendem Moos und so. Und ich meine, in der Steinzeit und in diesem Clan war sowas noch nicht bekannt, noch nicht entdeckt. Deswegen war sie schon mal so, oh, ich bin hier auf irgendwas Besonderes gestoßen. Mhm. Genau. Und wie ging es dann weiter nochmal, Clara?
Ja, genau. Also sie hat sich erstmal überhaupt nicht ausgekannt, was das da ist, eben dieses Moos. Und es war auch viel Platz, wo sie sich erstmal gedacht hat, krass, wie kann das sein, dass das hier so eine große Höhle ist? Und tatsächlich hat nicht nur das Moos geleuchtet, sondern auch Steine, die so die, ich würde sagen, Vorstufe von Edelsteinen heutzutage. Also es hat irgendwie überall geglitzert und geblinkt und sie war total nicht so begeistert, weil entgegen aller Klischees fand sie Glitzer doof und erst recht Steine und dachte sich so, ja, keine Ahnung, kann man jetzt nicht essen, ist irgendwie blöd. Sie wollte ja Tiere finden zum Erlegen und war halt so ein bisschen, naja, ernüchtert fast. Dachte sich, toll, jetzt habe ich hier diese Höhle mit Steinen, naja, keine Ahnung, auch nicht so toll. Und dann kroch tatsächlich so ein kleines Tierchen hervor aus einem anderen Eingang, also die Höhle hatte mehrere Eingänge und da kam ein kleines Tier, das war ein Panda. Und der Panda erschien eben, er hat auch so ein bisschen geleuchtet wie das Moos rumherum und fing an zu sprechen und hat Santana adressiert, hat gesagt, dass hiermit spreche ich dich an als allererste. Ich spreche normalerweise nicht mit Menschen und ich habe jetzt hier auch gerade nur die Fähigkeit, einmal mit Menschen zu sprechen. Und dich habe ich auserwählt, weil ich nämlich so beeindruckt davon bin, dass du diese Steine nicht toll findest und nicht klauen willst. Denn es ist, das hat er dann erzählt, der Panda schon häufiger mal vorgekommen, dass Menschen da reingerutscht sind in dieses Loch und alle waren dann total gierig und haben diese Steine mitgenommen. Und zwar egal, ob Mann oder Frau und so weiter und so fort. Also die waren alle... ja, gierig. Und Santana war die Erste, die unbeeindruckt davon war. Und das hat wiederum den Panda so beeindruckt, dass er gesagt hat, okay, hey, ich spüre, du bist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Das soll belohnt werden. Und hat ihr einen von den kleinen Steinen überreicht. Und Santana war so, ich will diese Steine ja nicht, das ist irgendwie nicht so geil. Und der Panda hat gesagt, ist egal, den musst du jetzt nehmen, weil, keine Sorge, das ist nicht nur ein schöner Stein, der blinkt, sondern wenn du dir den um den Hals hängst, ist das auch ein Schutzamulett, der dich von ja, allem befreit, von allem Bösen und dir auch so ein bisschen, wenn du mal nicht weiter weißt, kannst du das Schutzamulett umgreifen und dann wird dir das intuitiv quasi mitteilen, was du machen sollst und so weiter. Und war ganz, ja, genau, das war so die Begegnung. Viel mehr war das auch nicht. Der ist dann auch wieder verpufft, der Panda. Und Santana wollte noch fragen, was es hier mit dieser Höhle auf sich hat. Und ja, das hat er dann auch nicht weiter erklärt. Hat aber gesagt, so, wenn du willst, nächsten Montag kannst du nochmal kommen. Santana wusste noch nicht so ganz, was Montag war. Hat sich aber gedacht, okay, mit den Sonnen, da würde ich irgendwie so. Und ist dann wieder raus aus der Höhle. Wieder rausgeklettert. Mittlerweile wurde es fast schon tags. Sie hat sich noch heimlich schlafen gelegt. Und ist dann natürlich wach geworden. Und es war wieder Familienratssitzung. Und natürlich fiel sofort dem blöden, was heißt blöden, ich mag ihn nicht, Markus, auf, du hast doch was um den Hals. So, und da hat er sie drauf angesprochen.
Genau, er hat dann Santana drauf angesprochen und hat gesagt, was ist das denn? Das ist ja, also wo hast du das her, dieses wundervoll funkelnde Ding? Und Santana hat irgendwie so an sich runtergeguckt und war auch schon wieder so, ah ja, stimmt, ich wollte ja eigentlich irgendwie gestern was erlegen. Sie war nämlich nicht begeistert von dem Ergebnis ihrer tollen Erkundungstour. Sie hatte gehofft, als sie den Panda gesehen hat, hat sie sich eigentlich auch gleich gedacht, sehr gut, sieht nach einer Menge Fleisch aus, den bringe ich mit. Aber dann ist er ja verpufft. Das heißt, daraus wurde nichts. Und stattdessen hatte sie nur diesen krümpeligen Glitzerstein, der in allen möglichen Farben geleuchtet hat, die sie nicht sehen konnte. Das heißt, sie war auch irgendwie so... Ja, und dann hat Markus eben gesagt, was ist das denn Tolles, dieser Stein? Und sie hat ihn so angeguckt und war so, oh, dieser blöde Stein, weiß nicht, was ist denn damit? Und Markus, von der Gier gepackt, die diese Steine in den anderen Menschen ausgelöst waren, hat so gesagt, Santana, was willst du denn dafür? Ich gebe dir alles, was du willst. Und Santana hat so runtergeguckt und dachte sich so, what? Aber dann hat sie gemerkt, sie war ja nicht dumm. Sie hat sich dann gedacht, aha, sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt hier groß dem Markus hier dieses blöde, sinnlose Ding andrehen und dafür kriege ich das Stimmrecht für was auch immer wir als Frauen in der Gesellschaft machen dürfen, hier in dem Clan. Mhm. Dann hat sie sich so gedacht, ja klar, kann er haben. Und dann hat sie gesagt, ich möchte dafür, dass du mir einen Wunsch gewährst. Und er hat gesagt, alles, was du willst. Und dann hat sie den Stein irgendwie so sich so direkt abgerissen und den so Markus zugeworfen. Markus war allerdings so begeistert von diesem Glitzerstein, dass er irgendwie nicht so richtig damit verfolgt hat, wie der ihm entgegenkommt. Und der traf ihn am Kopf und Markus war tot. Das war eher unglücklich. Aber es war natürlich, was der Panda sozusagen prophezeit hatte, nämlich, dass dieses Amulett sie von allem befreit, was ihr im Wege steht, sozusagen. Von allem Unheil, von allem Übel. Befreit sie dieses Amulett.
Von allem Markus.
Genau.
Von und dann allem war der Markus Stamm befreit. Jetzt, in was für einer Grundstimmung war der Stamm dann, als
die waren alle schockt.
Santana quasi ja. das Oberhaupt jetzt eben mal erschlagen hat. Ich meine, sie sind jetzt schon gewohnt von Santana, dass viel aus Versehen passiert, dass sehr viele Leute durch ihre Hand aus Versehen sterben. Mhm. Und jetzt ist das Oberhaupt dran. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert Monika? Wird er jetzt was?
Ja. Erstmal waren jetzt alle so halb schockiert, nicht ganz schockiert, weil wie du schon gesagt hast, sie kannten das schon. Santana bringt irgendwen um, surprise, surprise. War natürlich wieder mal ein Versehen. Santana war ja auch selber so, oh, oh je. Monika witterte ihre Chance und hat gesagt, jetzt ist es endlich gekommen, die Stunde, jetzt seht ihr mal, was sie für eine ist. Sie tötet die ganze Zeit unsere wichtigsten Leute. Meine ganze Familie musste schon dran glauben. Jetzt bringt sie endlich mal auf den, weiß ich nicht, sozusagen an den Pranger, gab's damals noch nicht, aber so sinnbildlich. Und Santana gefiel das gar nicht, weil das war ja wirklich nur ein Versehen gewesen. Deswegen zückte sie ihr Gewehr und wollte Monika eigentlich nur so einen kleinen Warnschuss entgegenschießen. Aber Monika immer noch total mit offenem Mund hier am Zetern und Brüllen, hat es nicht kommen sehen und hat die giftige Beere direkt in den Mund gekriegt. Ging natürlich direkt nach unten und somit hatte Santana Monika insgesamt ihre gesamte Familie plus sie selbst auf dem Gewissen, aber damit auch ihre größte Kritikerin. Dann war es so, dass die anderen natürlich ein bisschen Schiss auch hatten, weil die dachten sich so, boah, das ist absolutes Kalkül gewesen, die ist eiskalt, diese Santana, da mucken wir besser nicht.
Ja, also so war das und Santana war schon auch, also sie waren natürlich auch schockiert, ne? Also das mit Markus, mein Gott, aber das mit Monika war für sie schon echt
unglücklich. Sie hatte dann auch die Hoffnung, dass da vielleicht irgendwie wieder Freundschaft draus wird, aber weg.
Eben, oder ja, zumindest war da mal Freundschaft, ne? Und das ist ja schon auch irgendwie tragisch. Und sie hat sich gedacht, shit, was mache ich jetzt daraus? Und hat halt überlegt, auch wie sie das jetzt rechtfertigt allen gegenüber. Aber wie Johannes schon angesprochen hat, die waren alle recht, also positiv, sage ich mal, fürchtend vor ihr. Ja. Und haben dann auch tatsächlich gleich so angebracht, so hey, Santana, du bist jetzt unser Boss, also unsere Chefin quasi. Haben das Wort auch etabliert. Das fand Santana toll, hat sich gedacht, okay, naja, es ist zwar ganz tragisch, was da passiert ist mit Monika, aber sie hat sich dann auch vorgenommen, von jetzt an das als Verantwortung anzusehen und die Rolle anzunehmen. Und die Regeln zu machen. Und als erste Regel hat sie aufgestellt, Regel Nummer 1, ich gehe nicht mehr in den Wald Beeren sammeln. Und Regel Nummer 2, jeder spricht mit mir darüber, welche Rolle er in Zukunft einnehmen möchte. Und wenn jemand mehr jagen möchte, dann haben wir hier die Gewehre. Und das ist egal, ob Männer oder Frauen. Und wenn jemand eher Beeren sammeln möchte, dann das und dies und das. Und das haben alle hatten so Angst vor ihr, dass sie natürlich zugestimmt haben. Und dann hat das auch in Zukunft richtig gut funktioniert. Und dieser Stamm wurde sehr, sehr glücklich, möchte ich mal sagen, weil Santana auch eine schöne dann Herrscherin, sage ich mal, ein liebes Oberhaupt war. Sie hat auch ein bisschen schlechtes Gewissen natürlich und hat das auch ein bisschen versucht zu kompensieren. Ist regelmäßig montags dann auch in das Loch gestiegen, hat mit dem Panda so ein bisschen gequatscht, hat ihm auch gedankt, hat auch mit ihm den Deal abgemacht, dass sie ihn nicht erschießt, wenn sie weiter quatschen. Und
sehr nett.
Der Panda hatte auch Angst vor ihr, hat dann natürlich auch eingewilligt. Und ja, so war das dann, dieser Diamant. Also das Ironische an der Geschichte ist tatsächlich auch noch, dieses Schutzamulett ist eben, hat Markus erschlagen und ist dann verpufft. Also hat sozusagen seine Wirkung getan. Das heißt, dieser erste Stein, der da geworfen wurde, den gibt's gar nicht mehr. Oder ja, der ist halt dann verpufft, weil er seine, ja, Dings getan seine hat.
Funktion seine, erfüllt.
Seinen Job erledigt. Mhm. Ja, Funktion erfüllt.
Genau. Okay. Ich glaube, da hört jetzt auch mein Vorwissen auf. Gibt's da noch was zu ergänzen, liebe Experten? Oder?
Expertixi? Ich glaube, dass. Ich meine, man kann da natürlich noch sagen, was jetzt daraus sich ergab. Also, wie man jetzt als Wärter Hörixi sozusagen sich schon denken kann, sie hat den ersten Stein geworfen. Auf jeden Fall, sozusagen Steine werfen, das hat sie eingeführt. Was sie dann auch noch eingeführt hat, war die Diktatur effektiv. Also so im Sinne von, dass alle Angst vor einem haben und deswegen kann man durchsetzen, was man möchte. Das war eher ein Versehen. Das wollte sie jetzt nicht wirklich. Sie hat ja auch versucht, das so ein bisschen...
Aber quasi als erste Staatsstruktur. Aber sie hatten ja schon vorher das Stammesoberhaupt, den Markus, und jetzt quasi prosperierte das unter ihr so sehr, dass sie quasi so ein kleines, also sie war eine erste große Herrscherin, Diktatorin.
In ihrem Fall sehr erfolgreich, sehr zum Wohle aller. Deswegen ist da natürlich auch die Frage, ob man überhaupt von Diktatur sprechen kann. Und was sie natürlich auch, wofür sie auch die Grundlage gelegt hat, war der Betäubungspfeil. Weil ihr Gewehr mit den giftigen Beeren gefüllt wurde dann zum richtigen Kassenschlager. Weil man dann angefangen hat, den Tieren einfach Beeren in die Münder zu schießen. Und dann waren die Tiere einfach ausgenockt. Und dann konnte man die halt ganz problemlos irgendwie...
Und wie du bereits gesagt hattest, es hat sich auch tatsächlich, sie hat davon am meisten profitiert, weil sie ja diejenige war, die zufällig immer am besten diese giftigen Bären finden konnte. Alle anderen hatten das gar nicht so einfach, diese giftigen Bären zu finden. Nur sie ist ja immer drüber gestolpert aus Versehen und hat nie die gesunden gefunden, sondern immer nur die giftigen. Aber wenn soweit man das einmal weiß, kann man ja daraus auch Geld machen.
Genau.
Und nicht aus Versehen morden.
Ja, so ist es.
Genau.
Also Glück im Unglück, würde ich sagen.
Das ist Glück im Unglück. Wundervoll. Dankeschön. Ich glaube, wir sind klüger, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Wir sind auf jeden Fall klüger.
Ja, definitiv.
Und ich darf euch auch noch eine zweite Frage stellen. Die zweite Frage lautet, wo sind die Taubenküken? Denn, sofern ich mich erinnere, hat Jessica, als sie zu Besuch hier war, diese Frage gestellt, weil sie sich schon eine Folge von uns angehört hat. Danke dafür, wir freuen uns immer, wenn sich Leute die Folge anhören. Kritik, Kritik, Fragen, Anregungen an von uns aus dem ff@gmail.com. Nur nochmal dazwischen geworfen. FF mit zwei F im ersten F und zwei F im zweiten. Ich habe wieder wundervoll eine kleine Rechnung gemacht daraus. Das sind vier F insgesamt. Und zwei E. Und genau, wo sind die Taubenküken? Hä? Wo sind sie? Dafür zwei Experten. Johannes Clara, Clara Johannes. Bitte jetzt.
Super berechtigte Frage. Ja, Johannes, ja, schieß los.
Nur kurz Expertixi.
Ja.
Ich bestehe da jetzt drauf. Ja, das erzähle ich natürlich gerne. Die Taubenküken. Sie alle wissen, Vögel, Entwicklung, erst das Ei, aus dem Ei das Küken, Küken wird zu fertiger Vogel wird zu toter Vogel wird zu wahrscheinlich Essen für irgendwelche Maden. Und Maden, witzigerweise, werden wieder zu Essen für Vögeln. So ist der ewige Kreis. genau.
Wieder was gelernt.
Und jetzt ist es so, die Taube ist ja bekanntlicherweise fast der menschennächste Vogel, oder ich würde sagen, der menschennächste Vogel. Auf jeden Fall sehr Stadt- beziehungsweise und vor allem auch Großstadt-affin. Und deshalb sind wir täglich von Tauben umgeben. Ich meine, Sie können, je nachdem, wo Sie das jetzt hören, liebe Zuhörixi, können Sie sich ja mal umschauen. Und ich kann Ihnen mit ungefähr 90%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass eine Taube sich in ihrer unmittelbaren Umgebung aufhält. Ich würde fast sogar behaupten, nicht mehr als 10 Meter trennen Sie von der nächsten Taube. Aber damit kann ich natürlich auch nicht recht haben. Insofern ist es doch schon erstaunlich, dass wir als Menschheit, oder zumindest wir drei, hier noch nie Taubenküken gesehen haben. Und das hat folgenden Grund. Taubenküken sind unsichtbar. Sie sind unsichtbar, genau. Man kann sie mit dem menschlichen Auge nicht sehen. Tatsächlich können fast niemand sie sehen, auch Tauben selber nicht. Was natürlich ein großes Problem ist für die Taubenpopulation. Aber warum sie unsichtbar sind, beziehungsweise warum erwachsene Tauben wieder sichtbar sind, da müssen wir jetzt weiter ausholen. Und da würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal rübergeben an meine Kollegin Clara.
Kurz, dann kommt, ist das vielleicht auch eine Erklärung für, wenn mal rätselhafter Vogelschiss irgendwo ist, dann könnten das vielleicht die unsichtbaren Küken gewesen sein.
Absolut.
Oh ja, genau. Sicher.
Okay.
Sicher, ja.
Endlich schon mal dafür eine Erklärung auf jeden Fall.
Ja, also tatsächlich ist es ein bisschen, um den Satz jetzt mal von der Geschichte der Schwäne zu klauen, das war nicht immer so. Früher waren Taubenküken sichtbar, tatsächlich. So, und es waren, ja, lief so ab, dass es früher Taubenküken gab und die Leute sie auch gesehen haben und sich geärgert haben. So, also gerade die Menschen, die in den Städten sind, und Tauben sind einfach sehr vielerorts unterwegs und viele Menschen stören sich daran, ne? Und haben sich auch an den Taubenküken gestört, weil sie einfach, die sehen aus wie Minitauben, also die verändern sich gar nicht mehr, nicht, also das Fell,
die Federn
meine ich.
Einfach kleine Tauben.
Das sind einfach kleine Tauben. Sie sind sehr viel kleiner, also sie sind so 5 Zentimeter lang. Und irgendwann sind sie dann wie große Tauben. Also da findet kein kontinuierliches Wachstum statt. Okay. Und dementsprechend fanden auch Menschen die nicht süß, sondern haben sich geärgert über diese Tauben, wie sie sich auch über erwachsene Tauben viel ärgern. Und das war natürlich ein krasser Stress, gerade für die Babytauben. Also das ist, stellen Sie sich diese Belastung vor, wenn sie halt schon als Baby nicht gemocht werden. Und das war auch, die Eltern haben das oft übernommen. Also die Eltern waren dann selber gestresst, weil die Menschen gestresst waren und waren auch genervt von ihren Babys, haben sich geärgert, warum habe ich denn keine süßen Babys? Und das war dann natürlich ganz schlimm. Und dann haben sich die Taubenküken gedacht, nee, da müssen wir was ändern. Und das gefällt uns so nicht. Und zu der Zeit, als es war, das ist schon einige Zeit her natürlich, gab es ein Gerücht, dass es einen magischen Panda gibt auf der Welt, der Wünsche erfüllt. So.
Das hat sich auch in der Taubenbevölkerung rumgesprochen.
Ja, sicher. Mhm. Das lag daran, dass
die haben die Briefe gelesen.
Und die Tauben sind ja auch unter den Menschen. Das heißt, die kriegen ja alles von uns mit. Also ja,
Das stimmt, so wir wissen eigentlich alles, also, unsere dunkelsten
Geheimnisse. Ja, genau, also die Sissy, die Taube, die hieß Sissy, und die hat tatsächlich das mitbekommen als erste und hat halt die Menschen so darüber reden hören, die von diesem Stamm abstammten, die das Gerücht von dem Panda wussten und haben sich gedacht, okay, weißt du was, das klingt toll, das klingt danach, als würde das unser Problem lösen. Und dann haben sie sich so ein bisschen erkundigt, so wie kommen wir da hin zu dieser Höhle dieses Pandas, und dann haben sie das recht schnell gefunden. Sie sind nämlich sehr, sehr klug. Das Witzige daran ist, dass Taubenbabys werden ja dann größer auf einmal und verlieren auch schlagartig an Intelligenz. Das ist, man weiß nicht, woran das liegt.
Da gibt's neue Erkenntnisse. Doch. Da kann ich ganz kurz einhaken.
Oh.
Ja, genau.
Krass, okay.
Da gibt's neue, das haben wir in einem Experiment, das ist jetzt Langzeitstudie, genau. Und da haben wir festgestellt, die Erklärung ist sehr simpel, und wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, dann können Sie da vielleicht mitgehen. Das liegt daran, weil die Taube sozusagen dieses abrupte Wachstum braucht, dafür braucht sie natürlich einen Energieschub, und die meiste Energie, also Fett, ist ja auch im menschlichen Körper, ist ja vor allem, das Gehirn besteht sehr viel aus Fett. Da die Taube den Rest des Körpers wachsen lassen muss, um zu funktionieren. Ich meine, die Flügel müssen größer werden, die Verdauungsorgane müssen, also alles muss größer werden, außer das Gehirn. Man kann auch ein kleines Gehirn haben und weiterleben. Man braucht ja nur die Funktion atmen, fliegen, essen, sozusagen als Taube. Und deswegen zieht zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich am 36. Tag oder Woche, war es 36. Woche oder 36. Woche, genau. Woche. Die 36. Woche des Taubenlebens, dabei entzieht der Körper dem Gehirn sehr viel Energie in Form von Fett und wandelt sie um in Körpermasse. Dadurch wird die Taube viel, viel dümmer. Und aber
schlagartig oder...
Genau.
Ja. Genau. Also es ist so, dass Tauben die ganze Zeit ganz klein sind, bis zur 36. Woche, und dann puff. Das ist eine große
Genau. Es macht tatsächlich auch Puff, wenn sie genau.
Ja.
Das können sie auch, das wenn man vorsichtig, wenn man vorsichtig lauscht, hört man sicherlich überall in der Stadt Tauben aufploppen.
In den Städten hört man schon mal so ein Puff. Ich meine,
Die haben sich tatsächlich dafür eingesetzt, dass es Puffs viele gibt, damit das unauffälliger ist, das Geräusch.
Genau.
Genau. Ja. Genau. Danke. Stimmt. Ist total logisch. Genau. Am 36. Tag, daran liegt das.
36. Woche.
Und 36. Woche. Genau. Naja. Dann auf jeden Fall sind sie eben als die Küken, die sich da zusammengeschlossen haben, die waren eben noch intelligent, weil sie ja noch Küken waren, haben dann super schnell auch diesen Panda-Unterschlupf, sag ich mal, gefunden.
Mit der Sissy, ist sie noch dabei? Oder
haben Sissy war dabei. Sissy hat das eben erfahren, dass es das gibt, hat dann mit vielen darüber gesprochen, dann haben sie eben Briefe ausgetauscht, so kam auch der Ausdruck Brieftaube.
Sie haben immer ihren Eltern quasi die Briefe mitgeschickt, die waren natürlich ein bisschen dumm, aber...
Die Eltern hat das nicht interessiert. Also sie hat es versucht mit den Briefen, aber die Eltern waren so, verstehe ich nicht, keine Ahnung mehr. Aber sie hat die Briefe an andere Küken aus aller Welt. Also die sind dann auch alles zusammengekommen.
Die Küken haben auch ihr Nest verlassen, casually. Ja. Das war kein Problem.
Genau. Okay. Also sie haben sich gedacht, das ist ernst der Lage, da muss man jetzt was machen. Wir wollen nicht keine Belastung für alle zukünftigen Generationen. Und
sie hat das in die Hand genommen
und voll den Flashmob gestartet. Und dann sind sie los, sind zu diesem Stein und haben den auch alle gemeinsam so angehoben.
An dieser Stelle sei kurz erwähnt, weil meine Kollegin das jetzt wahrscheinlich vorausgesetzt hat, weil das für uns Tauben-Expertixi klar ist. Aber Taubenküken, wie fast alle Küken, können nicht fliegen. Und deshalb, weil sie ja schlau sind, haben sie einfach immer andere Formen der Fortbewegung benutzt. Taubenküken sind da sehr erfinderisch. Die springen zum Beispiel auf größere Tauben, die ja nicht so schlau sind. Das heißt, sie kriegen das oft auch gar nicht mit. Aber manchmal lassen die sich auch von Greifvögeln zum Beispiel fangen und tun so, oh nein, jetzt hast du mich. Aber verwickeln dann die Greifvögel in sehr tiefgründige philosophische Gespräche. Denn das weiß auch der werte Hörris nicht. Greifvögel sind sehr existenziell denkende Vögel. Das heißt, sobald man ihnen eine philosophische Frage stellt, sind sie die nächsten 5 Stunden beschäftigt und können nicht über Essen oder sowas nachdenken. Und dann, wenn das Taubenküken das Gefühl hat, es ist weit genug gereist, dann bringt es den Greifvogel dazu zu landen und entweicht ihm sozusagen. Also ja, die sind da ganz ganz kreativ. Entschuldige, jetzt
ganz verfehlt.
Sie sind dann eben.
Nein, kein Problem. Und weil die so kreativ sind, stellte auch dieser große Stein, der war ja immer über diesem Eingang zu der Panda-Höhle. Mhm. Der stellte kein wirkliches Hindernis dar, weil die haben sich dann sozusagen alle so gegenseitig gestützt und mit ihren Pfötchen dagegen getreten. Also nicht Pfötchen, wie heißt das? Also mit ihren Beinen.
Krallen, ja.
Krallen.
Dagegen getreten, dann ist der Stein so weggerollt, kein Problem. Und sie sind halt runter zum Panda natürlich und der war auch sofort da war zur Stelle, weil die Tauben natürlich auch unbeeindruckt von diesen Diamanten waren. Das war ja die Voraussetzung dafür, dass der Panda mit einem spricht, dass man von diesen Diamanten unbeeindruckt ist. So, der Panda hat aber, und das war dann die Krux, die haben natürlich nicht gesagt, wir wollen jetzt unsichtbar werden und der Panda hat es gewehrt. Soweit waren sie nicht. Sie haben nämlich das Problem geschildert und der Panda hat gesagt, okay, alles klar. Ich erfülle euch den Wunsch, wenn ihr selber die Idee bringt, wie ihr das Problem löst. Also die paar Tauben haben erzählt, so hey, es ist ein Problem, alle finden uns scheiße und wir wollen nicht diese Belastung und wir wollen da jetzt was für die Generation ändern. Und der Panda hat gesagt, alles klar, ich kann euch diesen Wunsch, der ist mir aber gerade noch ein bisschen zu vage. Der war da manchmal so ein bisschen, war ja auch montags, ne, der war ein bisschen schlecht gelaunt, hat sich gedacht, ne, also den mache ich das jetzt ein bisschen schwer, ich brauche da einen konkreteren Wunsch, dann gerne. Mhm. So, und dann haben sie sich überlegt, wie machen wir das? Und da war es Johannes. Mehr.
Ja. Ich meine, es gab da jetzt natürlich viele Ideen. Eine Sache war zum Beispiel, dass man eben sich wünscht, dass die Taube einfach beliebter ist. Da war jetzt allerdings dann das Gewissen der Taubenbabys in der Bredouille, weil sie sich gedacht haben, das ist ja irgendwie, geht gegen den freien Willen. Wenn wir einfach sozusagen uns wünschen, dass was andere über uns denken. Das geht eigentlich entgegen all unseren.
Ja. Kam denn auch der Wunsch auf, quasi wie andere Vogelküken zu sein zu wollen? Quasi natürlich, auch saublöd, genau. aber halt süß. Cute, ja genau.
Süß, laut und plärrig und so nicht dazu in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern, kam natürlich auch auf. Wurde aber auch relativ schnell abgelehnt, weil gesagt wurde, Leute, sind hier jetzt schon gesegnet mit überdurchschnittlicher Vogelintelligenz, genau. Das können wir uns jetzt nicht wegwünschen. Mhm. Damit würden wir sozusagen alle Wege gehen, die vor uns diejenigen gegangen sind, die sich dumm gewünscht haben, nur um ihre Ruhe zu haben. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen.
Es war ja auch Paket, also es hätte auch nicht funktioniert, sich nur klein und süß und weiterhin intelligent zu wünschen. Das hat man dem Panda nämlich gefragt, aber er war so, naja, guck mal, es ist wie bei so Internetpaketen. Da muss man schon Abstriche machen, man kann nicht alles auf einmal, genau. Sonst ist es
entweder
zu teuer.
Entweder Freiminuten oder SMS, Leute, ihr müsst euch entscheiden.
Genau.
Ja,
und jetzt war es dann eben so, dass die Tauben Küken in dieser Höhle da saßen und überlegt haben und diese flimmernden, glitzernden Diamanten da an den Wänden haben sie ziemlich hart genervt, weil die halt die ganze Zeit geflimmert und geglitzert haben und sie waren so, boah, ich kann überhaupt keinen klaren Gedanken fassen, diese doofen Glitzersteine hier gehen mir hart auf die Nerven, können wir die irgendwie mal wegschaffen? Und dann war der Panda so, naja, also irgendwie, die gehören hier ja schon zu dieser Höhle, aber ihr könnt da hinten in der Ecke euch hinsetzen, da sind die Glitzersteine, da sind so nicht besondere, sondern da sind so stumpfe Glitzersteine, die glitzern halt nicht. Und dann sind die Tauben waren so, okay, und sind da so in diese Ecke gegangen und haben auch irgendwie gemerkt, dass diese Glitzersteine gar nicht geglitzert haben und auch keine Farbe irgendwie drin war, sondern die waren einfach durchsichtig. Und die Tauben waren so, ja, das ist eigentlich nicht so nervig. Das ist sozusagen ziemlich egal mir eigentlich. Das stört mich überhaupt nicht. Und da hat Sissy dann auch direkt den Geistesblitz gehabt und war so, Leute, schaut mal. Hier durch diese Glitzerdiamanten können wir einfach durchschauen, weil die nicht glitzern und nicht leuchten und gar nichts. Das heißt, wie wäre es einfach, wenn wir uns wünschen, dass man uns nicht mehr sehen kann? Da muss der Panda doch sicher on board sein, weil dafür geben wir ja nur noch was sozusagen auf. Wir kriegen keine Süßheit, wir sind nicht beliebt, sondern wir werden unsichtbar. Das ist ja eigentlich für uns ein Nachteil, weil keiner sieht uns dann mehr. Genau, was der Panda dann dazu gesagt hat, was war denn nochmal, Clara?
Ja, der hat sich gedacht, ach cool, die habe ich jetzt irgendwie fast ausgetrickst, das hat funktioniert, mein Argument, das ist billig, weil man muss noch dazu sagen, für den Panda war es ja auch anstrengend, Wünsche zu erfüllen. Mhm. Also er konnte das natürlich, er hatte so diese magische Fähigkeit, aber es war anstrengend. Das heißt natürlich, je komplizierter der Wunsch. Mhm. Wie bitte?
Hat Kraft gekostet, sag ich.
Genau, hat Kraft gekostet. So. Und je komplizierter der Wunsch, desto krasser natürlich. Mhm. Und hier war der Wunsch, recht unkompliziert. Also es war für ihn vor allem auch im Kopf, war das so ein recht unspektakuläres Outcome. Hat sich gedacht, geil, das mache ich Sonderpreis. Und dann hat er das halt denen gewährt, hat dann gesagt so, ja, das machen wir, alles klar. Dauert ein paar Generationen leider, aber so übernächste kriegen wir das hin. Mhm. Und dann haben die Taubenküken haben sich gedacht, na gut, zum Wohle aller zukünftigen Generationen, das wollten wir ja, das hat jetzt funktioniert, das ja. So machen wir das. So, und dann vergingen eben zwei Generationen, bis dahin fand viel traurige Auseinandersetzung damit statt, dass die noch sichtbar waren. Und dann irgendwann kam der Tag und sie wurden unsichtbar. Die ersten Taubenküken ja. wurden geboren.
Kurze Frage, unsichtbar. An der Stelle ja. war dann Sissy wahrscheinlich schon eine dumme erwachsene Taube.
Ja.
Und soweit ich, das sind meine Informationen, Sissy war vielleicht dann von den erwachsenen Tauben noch eine der hellsten, aber natürlich leider eine blöde ja. Picken, Fliegen,
genau.
was ist sonst, ja, ja. Schlafen. Und dann hatte sie dann selber Küken und die wurden dann, die gehörten dann zu dieser zweiten Generation und dann wurden die unsichtbar. Und
genau, es waren
zur dritten Generation.
Ja,
genau, der, sie war die zweite Generation nach ihr quasi.
Genau.
Ach so, ah, okay. Sie war die Großmutter.
Genau.
Und wie ging dann quasi die Taubenfamilie damit um? Weil ja vorher gab's, wie haben sich die Küken darauf vorbereitet, unsichtbar zu werden? Weil sie wurden ja eigentlich versorgt von ihren dummen Eltern, ja. aber ja. Und mehrere Fragen gibt's da an der Stelle, die ihr sicherlich alle lösen könnt.
Ja, ja, klar. Also die waren natürlich, was sich tatsächlich durchgesetzt und etabliert hat, war eben das Prinzip von Briefen. Mhm. Das war natürlich schön. Und was eben bis heute so ist, dadurch irgendwo ist da ja auch eine krasse Trennung zwischen nicht nur Erwachsene und Babyküken, sondern natürlich auch sichtbar und unsichtbar. Das heißt, die wissen irgendwie, wir müssen zueinander halten. Und die Taubenküken untereinander können sich ja sehen. Das sind die einzigen, die sich sehen. Mhm. Das heißt, die haben eine krasse Community eigentlich. Die kommunizieren viel mit Briefen und so weiter und so fort. Und die haben sich gedacht, wir müssen uns eben darauf vorbereiten. Also, was heißt vorbereiten? Du wirst ja geboren und bist unsichtbar, da konntest du dich nicht groß drauf vorbereiten. Aber in dem Moment ist ja schon ein Überlebenswille. Das heißt, sie haben sich überlegt, wir brauchen jetzt irgendwie eine Strategie und haben sich eben zusammengeschlossen und dann gemerkt, guck mal, wir sehen einander, toll, anscheinend sieht uns sonst keiner, ist irgendwie blöd.
Aber
ja.
Nochmal Einwurf, das Ei ist schon sichtbar oder ist bereits das Ei auch unsichtbar?
Nein, das Ei ist sichtbar. Das Ei ist sichtbar.
Ja.
Okay.
Ja, das Ei ist sichtbar und das heißt, die Eltern passen noch aufs Ei auf.
Mhm.
Und dann schlüpfen sie und sie sind unsichtbar. Und weil die Tauben ja recht dumm sind, die Erwachsenen, denken sie dann immer, ah, das hat nicht funktioniert, da ist kein Küken geschlüpft.
Oh je.
Und kümmern sich dann auch nicht drum.
Ja.
Und deswegen haben die sich dann eben zusammengeschlossen untereinander und kümmern sich sozusagen gegenseitig umeinander. Nicht wahr?
Genau. Tatsächlich muss man hier auch davon sprechen, dass es sich am Ende als Segen herausgestellt hat, dass sie sich unsichtbar gewünscht haben, die Tauben. Denn man möchte jetzt zuerst mal sich denken, naja, ist schon ein bisschen scheiße, in der Welt zu leben, wo einen niemand sieht und man irgendwie auch klein und ungeschützt ist, weil es passiert sehr oft, dass die Eltern dann sozusagen aus Versehen auf den Kindern drauf landen, aber weil sie nicht so schlau sind.
In mehrererlei Hinsicht vorsichtig sein, ja.
Genau, weil sie nicht so schlau sind, merken sie auch nicht, dass sie ihre Kinder sind, sondern kicken die dann halt weg oder sowas. aber ist natürlich insofern nicht so problematisch, weil wenn die jetzt auf dem Boden landen sollten zum Beispiel, eh sehr praktisch für die, dann sind sie in der Nähe von Käfern und Maden und sowas und Würmern und werden ja auch nicht gesehen von Fressfeinden. Ab und zu mal wird vielleicht eins erwischt, weil das raschelt und die Katze springt einfach drauf los und hat dann halt was. Sowas passiert, ist aber sehr untypisch. Und das ist tatsächlich auch das Geheimnis für diese weite Verbreitung der Taube. Denn damals, als das Ganze passierte, gab es schon ein paar Tauben, aber gar nicht so viele wie heute. Das lag auch vor allem daran, weil die Menschen die schon damals so nervig und ätzend fanden und die erwachsenen Tauben halt so blöde sind, dass die auch dauernd zum Beispiel nicht aus dem Weg gehen, wenn man irgendwie angerattert kommt oder irgendwie dauernd im Weg rumstehen und einfach nicht so helle sind. Aber dadurch, dass sie in ihrer verletzlichsten Phase, nämlich dem Kükenstadium, so sicher sind, weil sie unsichtbar sind, gibt es halt sehr, sehr viele von denen. Das heißt, das Unglück dieser dieser letzten Rettung von Wir werden unsichtbar wurde zu einem evolutionären Glück, weil das dafür gesorgt hat, dass die Taube sich durchgesetzt hat als Stadtvogel.
Ja.
Ja. Und was vielleicht noch wichtig ist, weil man sich jetzt ja bestimmt verständlicherweise fragt, woher wissen wir das? Weil die sind ja unsichtbar. Mhm. Da muss man jetzt nochmal kurz zu Sissy zurück, weil Sissy damals, als das in der Höhle ausgemacht wurde, stand ja schon fest, okay, das wird passieren. Wir werden, also meine Enkelchen werden unsichtbar werden und dachte sich, okay, das muss ich jetzt noch irgendwie festhalten und wollte, dass es irgendwo eben festgehalten wird, hat dann versucht, irgendwie Abkommen zu machen oder das den Eltern zu erzählen, aber die hatten ja auch alle kein offenes Ohr dafür und Sissy hatte sich zu dieser Zeit angefreundet mit einem Menschen und hat dadurch, weil sie ja auch klug war, auch die Menschenschrift, sprechen konnte sie natürlich nicht, aber die Menschenschrift konnte sie, sie konnte schreiben und hat das dann tatsächlich festgehalten mit dieser Freundin, die sie damals gefunden hat und das war eben ein Menschenkind, das war ein Kind natürlich, weil Kinder sprechen eher mit Tieren als Menschen, als große Menschen, also Erwachsene. Dieses Kind hat das dann den Eltern erzählt. Niemand hat es geglaubt natürlich, wie das so war, aber irgendwann ergab das dann Sinn und so hat sich das überliefert an wenige. Jetzt durch diesen Podcast sind es natürlich mehr, aber deswegen wissen wir das überhaupt. Also auch Sissy zu verdanken. Und Sissys, übrigens hat sie auch noch reingeschrieben, bitte, ich erzähle dir das jetzt auch im Vertrauen, was mir schon wichtig wäre im Austausch, sorg mal bitte dafür, dass irgendwann meine Kaiserin nach mir benannt wird. Das fände ich schön.
Ah, es war davor, okay.
Ja, das war weit davor, genau.
Ah, okay.
Und wir sind natürlich, wir haben ja ein Top-Research-Team im FF.
Mhm.
Und uns ist da kein Mittel zu scheu. Wenn da eine Frage sozusagen ansteht, wollen wir das genau wissen. Und ja, das wurde rausgefunden, da wurde in einem österreichischen Sarkophag. Interessante Story übrigens, die Ägypter waren nicht die einzigen, die mit sowas gearbeitet haben, aber da kommen wir vielleicht irgendwann anders mal noch drauf zu sprechen. Er wurde eben dieses Schriftstück gefunden, was sozusagen diese Geschichte der Taubenküken für uns, ja, das ist ein ganz recent findings waren das, genau.
Ja. Kürzlich aufgefundenes Schriftstück. Ja, toll.
Und dass es diese Kaiserin gegeben hat, ist natürlich auch der Beweis dafür, dass es stimmt. Man kann sich ja nie sicher sein, aber das ist schon ein Beweis, würde ich sagen.
Mhm. Ich würde sagen, das macht das Ganze zu hard facts.
Ja. Woher sonst der Name Sissy? Ich meine, das ist ja kein Name, der irgendwem einfach einfällt.
Nee. Ja.
Sie haben das dann getarnt als Elisabeth, aber stimmt gar nicht. Also sie hieß wirklich einfach nur Sissy.
Sie hieß einfach nur Sissy und das war natürlich unter den Tauben bis heute sehr populärer Name.
Ja.
Da heißt jedes dritte Küken Sissy.
Ja,
genau.
Ja.
Übrigens, weil halt die Eltern nicht so viele Namen auswendig kennen. Es ist schon so, dass die Eltern das Küken benennen, aber die kennen Sissy, ist ein Name, den sie kennen, und dann noch drei andere.
Fred gibt's auch oft.
Fred. Ja. Also weiblich Sissy, männlich Fred und dann noch zwei Alternativen, die man auf menschlich nicht aussprechen kann. Und das ist der derzeitige Stand der Wissenschaft. Deshalb sieht man Taubenküken nicht. Wenn sie ganz genau hinsehen, also wenn sie mal so einen Puff hören, und es ist häufiger, natürlich werden mehr als ein Ei gelegt. Das heißt, wenn sie einen Puff hören, mal vorbeischauen, in die Richtung gucken, vielleicht sehen sie plötzlich eine Taube aus dem Nichts auftauchen. Und dann haben sie gesehen, wie ein Taubenkind erwachsen wird. Ist ja auch praktisch, eigentlich mal die Pubertät zu überspringen. Ist ja auch nicht schlecht.
Ja.
Und natürlich übrigens, falls sich noch jemand fragt, es ist natürlich in dem Moment, wo sie erwachsen werden, werden sie sichtbar, weil wenn die dummen Tauben auch noch unsichtbar wären, gäbe es ja gar keine Überlebenschance mehr. Das heißt, der Panda war da schon, hat da schlau gehandelt. Der wollte da auch nicht.
Das ist ja in dem Sinne, ist der Panda, gehen wir darauf ein, hat er seine Magie quasi, der zieht sie ja quasi auch aus irgendwelchen noch höheren Kräften, deshalb dementsprechend gibt es da ein paar Balance-Vorschriften, schätze ich mal.
Ja, genau. Ja.
Okay.
Super.
Dankeschön. Das war...
Sehr gerne.
Toll. Dankeschön. dann springen wir in die Nachbesprechung. Nachbesprechung. So, wir sind in der Nachbesprechung. Was fällt euch ein?
Das ich fand's witzig. Ich habe vorhin schon zu Johannes gesagt, ich habe mal den Kommentar gehört, dass es unter anderem ein bisschen dieser Podcast von meiner, sag ich mal, reduzierten Allgemeinbildung lebt. ich habe mich ganz schwer getan, mir so eine Taube vorzustellen, ob sie jetzt Fell hat oder Federn oder keine Ahnung.
Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob du weißt, dass Tauben, dass Küken einfach nicht fliegen können.
Ach so, ich dachte, das war ein Witz.
Nein.
Oh, ich dachte, das hat halt gepasst, so. Nee, wusste ich natürlich nicht.
Ich meine, in dem Szenario jetzt hätte es eh noch mehr Sinn ergeben, dass sie es können, weil sie ja eigentlich nur einfach kleinere Version von Tauben war. Aber.
Was ich auch wieder sehr lustig fand.
Ja. Ja, das fand ich auch schön. Naja. Ich würde sagen, der Panda ist auf jeden Fall schön. Den packen wir uns schön ein im Kopf und den wird man sicherlich noch ein paar Mal, oder nicht ein paar Mal, vielleicht irgendwann mal wiedersehen im FF, in einer FF-Erklärung. Ja. Vielleicht wird es unser Maskottchen, der Panda.
Ja, vielleicht gibt es ja ein paar Fragen. Schön. Vielleicht hat der Zuhörer eine Frage zu einem Panda. Kann man an die Adresse von uns aus dem ff@gmail.com senden. Ansonsten auch Kritiken und Anregungen und andere Fantasien oder so etwas. Fanfiction, gerne, keine Ahnung. Und
Fanfiction. Doch, ja, wir.
Ja, bitte.
Alles, was kreativ und fantasievoll ist, finden wir sehr schön und willkommen. Also sagen wir jetzt, wo wir noch nichts von euch bekommen haben. Wenn es dann zu sehr eskaliert, sagen wir euch das vielleicht auch.
Dann sagen wir das vielleicht auch. Aber vielleicht auch eher persönlich als hier über den Podcast.
Ich wollte Johannes noch fragen, ob das, ist es eh in Ordnung, dieses, und da fand er das und das. Und sag mal, was da jetzt drin ist.
Ja, das war gut. Nämlich,
das passt. Okay.
Das ist alles gut.
Okay.
Nö, ich finde das
auch irgendwie assi, aber es ist ja auch irgendwo Impro.
Manchmal ist Impro assi.
Ja, Impro assi ist es. aber ich dachte mir, das hast du auch immer an schönen Stellen gesagt, wo ich vielleicht tatsächlich kurz eine Idee hatte oder mir so dachte, da fällt mir schon was ein. Das passt
halt. Ach, sehr gut. Ja. Ich dachte mir, es ist auch eigentlich eh ganz nett, wenn man abgibt in dem Moment, wo man, also natürlich nicht nur ein, ich weiß nicht mehr weiter, aber manchmal haben wir früher so gemacht zu fragen, hast du dazu eine Idee? Und da hat ja die Person schon Zeit, sich das zu überlegen. Aber wenn man sagt, da ist ein Stein und ein Loch drunter und da findet sie, bam, Johannes. Und
das, genau die Phrase, hast du eine Idee, ist, finde ich, der Fantasie gegenüber so ein bisschen unzuträglich, weil man dann sagt, es ist, wir improvisieren gerade. Genau. Aber dabei wollen wir ja so tun, als seien wir Experten. Ja. Von daher.
Expertixie, ja.
Ja, Entschuldigung. ich tue mich da schwer. Genau, ansonsten vielleicht noch was zur ersten Geschichte.
Ja.
Nee, aber der Panda war ja auch zur ersten Geschichte, aber ja, Johannes.
Der Panda war überall. Nee, ich fand's, also ich habe mich, es war irgendwie flossen so die Ideen. Es war irgendwie schnell eine Welt für mich da.
Ein bunter Blumenstrauß an Ideen, auch Gewehre und
apropos bunte.
Ja, genau.
Ich finde auch, ehrlich gesagt, noch mal ein paar Themen schön rausgearbeitet. Ist es nicht alles schön, was glänzt oder gut, was glänzt? So im Sinne von, der erste Anschein kann trügen. In umgekehrter Weise auch. Es stinkt nicht alles, was scheiße aussieht, sozusagen. Weil die Taubenbabys sozusagen genauso aussehen wie Tauben, aber super schlau und interessant und sympathisch sind. An dieser Stelle möchten wir natürlich auch sagen, wenn ihr TaubenliebhaberInnen, TaubenliebhaberXi seid, TaubenliebhabXi, tut es uns leid. Wir haben hier sozusagen im Zuge der Fantasie die Tauben so ein bisschen, ne, die Erwachsenen zumindest drunter gemacht.
Ja.
Aber ihr liebt sie und das ist euer gutes Recht und dafür lieben wir euch.
Ich mag Tauben auch, muss ich an der Stelle sagen. Ich finde die, also viele sagen, die sind ganz, ganz schlimm. Ich mag die eigentlich. Also ich finde die nicht so schrecklich. Auch das Gurren finde ich eigentlich in Ordnung.
Ich find's auch. Ich meine, die haben auch so schönes Fell.
Federn, Clara, genau. Federn. Naja.
Ich stelle mir gerade so eine fluffige Plüschtaube vor, wie sie so so richtig mit so Schafsfell.
Ja.
Da wäre sie, glaube ich, beliebter bei den Menschen.
Ja.
Aber
hey, das ist nicht ihre Aufgabe.
Vielleicht sollten sie mal drüber nachdenken.
Es ist nicht ihre Aufgabe, beliebter zu sein.
Nee. Ja.
ist wohl wahr.
Aber ja, ich finde irgendwie ein paar schöne Themen.
Ja.
Ja.
Gut. Genau, das Unglück war, dass genau sie nicht gemocht werden. Das Glück, ich fand auch das schön, dass der Wunsch, dass sie unsichtbar sind, ja quasi auch schon selbst danach gefragt hat, gleichzeitig einen Vor- und einen Nachteil zu haben.
Ja.
Das macht es auch sehr glück/unglücklich. Ja. Von daher schon im Vorhinein prädestiniert dazu, zu dieser Folge zu passen.
Ja.
Sehr schön. Also dann nochmal vielen Dank für eure Fantasie.
Und vor allem auch in der ersten Geschichte, ohne dass wir das jetzt explizit nochmal gesagt haben, aber ich sag's jetzt nochmal, da war es ja eigentlich auch, sie kriegt diesen Talisman, der ihr Unheil beseitigt, aber dafür ist sie dann halt die Diktatorin und von allen gefürchtet. Das war eigentlich auch so ein bisschen...
Stimmt. Und das war jetzt nicht unbedingt... Genau, aber stimmt. Ich meine, ich erinnere mich nicht an den Wortlaut, aber wenn es so war, wie du es sagst, und der quasi alles Negative in ihrem Leben beseitigt, bedeutet es ja nicht automatisch, dass alles super wird. Sondern sie wird vielleicht eine Figur, die sie gar nicht werden wollte unbedingt. Das heißt ja nicht, dass ihre Wünsche erfüllt sind, sondern nur, dass ihre Nichtwünsche unerfüllt bleiben.
Ja.
Oder werden. Keine Ahnung.
So.
Gut. Dankeschön. Ich glaube, das war's. Nachbesprechung. Ich habe mir alles von der Seele gelabert. Ihr sicherlich auch. Ihr habt mehr Gesprächsanteil gehabt. Und ja, ich hoffe, die Zuhörer haben auch ihre Portion aus dem FF bekommen. Zuhörixi. Und wie gesagt, gerne Kritik, gerne Ideen an die genannte E-Mail-Adresse, die ich jetzt nicht wiederhole. Und es ist alles improvisiert, Leute. Nichts davon mit nach Wer wird Millionär mitnehmen. Das wird nix.
Außer die E-Mail-Adresse, die ist echt.
Die ist echt. Die könnt ihr auch zu Wer wird Millionär mitnehmen. Und
macht ein bisschen Werbung für uns. Wenn ihr jetzt öffentlich-rechtliche Fernsehen schafft.
Gutes Stichwort. Wenn ihr Leute kennt, denen ihr das empfehlen wollt, dann bitte gerne.
Ah ja, korrekt. Das auch noch. Und jetzt sind wir fertig. Auf Wiedersehen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.